Hört, hört! Geschichten, Klänge und Wissen aus Burkina Faso. Die neue Sonderausstellung im Forum Wissen der Uni Göttingen. Ein Klangerlebnis, das Augen öffnet. Komm ins Forum Wissen in Göttingen. Der Eintritt ist frei.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Halt! Signalisiert seit dem vergangenen Wochenende ein blaues Schild am Göttinger Bahnhofsgebäude. Hier wird an NS-Geschichte erinnert. Mit dem Hinweis Memorials verweist es auf das Projekt der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, das die historische Spurensuche des Deutschen Theaters gefördert hat. 1942 Memorials Göttingen hat Gernot Grünewald sein Rechercheprojekt genannt, das am kommenden Samstag uraufgeführt wird und mit einem immersiven Audiowalk über die Stationen der Ausgrenzung, Entrechtung und Vernichtung jüdischer MitbürgerInnen beginnt. Auf der DT-Probebühne am Güterverkehrszentrum schließt sich danach ein Stationendrama über osteuropäische Zwangsarbeiterinnen an, das wir Ihnen heute ebenfalls in unserer Reihe im Gespräch vorstellen möchten. Mit DT-Chefdramaturg Michael Lettmate haben wir die Idee der Memorials erkundet und mit Regisseur Gernot Grünewald seine Spurensuche in der Göttinger NS-Geschichte.
Michael, nächste Woche hat am Deutschen Theater ein Projekt zur Zeitgeschichte Premiere 1942, das nochmal lokale Spuren der Verwüstung und der Vernichtung einer jüdischen Bevölkerung aufnimmt und berührbar macht an der Geschichte der Familie Rosenthal, deren Spur am Göttinger Bahnhof Ende Richtung Auschwitz. Jetzt wurde heute am Bahnhof eine Gedenktafel eingeweiht, die den Bahnhof zum Zentrum nimmt. Wie kannst du der Verbindung mit diesem Memory-Projekt und der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft?
Genau, es war ein ausgeschriebenes Projekt. Es ging deutschlandweit und hat sich an Kulturinstitutionen gewandt, das sich künstlerisch mit dem Thema, das du gerade beschrieben hast, auseinandersetzen sollte. Dann wurden wir mit 12 anderen Projekten ausgewählt, die jeweils in den Städten ganz verteilt in Deutschland stattfinden und quasi den Bahnhof ins Zentrum der Recherche nehmen. Wir haben uns hauptsächlich mit der Familie Rosenberg beschäftigt, weil an ihr exemplarisch kann man sehen, wie sukzessive die Lebensgrundlage entzogen wurde. Wir gehen ihre Wohnorte durch ganz Göttingen ab und machen quasi ihren letzten Weg noch einmal. Gehen dann auf den alten Güterbahnhof zu und denken, dass ist der letzte Weg der 84-jährigen Anna Rosenberg gewesen.
Die Theaterrecherche gab es bereits, als ihr sein oder wie war so das Initial?
Also wir haben erst die Ausschreibung gesehen und haben uns dann mit verschiedenen Familien in Göttingen beschäftigt und haben erst dann quasi das Projekt näher beschrieben und näher zur Kunst gebracht quasi. Aber die Ausschreibung war tatsächlich schon der ausschlaggebende Punkt, warum wir dieses Projekt überhaupt gemacht haben. Und wie du schon gesagt hast, ist es gefördert von der Stiftung EVZ und dem Bundesbeauftragten für Kultur und Medien.
Nun hat ja Regisseur Gernot Grünewald, der auch das Konzept zum einen für diesen Weg vom Theater zum Güterbahnhof entworfen und dann auch das Szenario, was auf der Probebühne dann Premiere hat, zuvor schon Spurensuche betrieben, was rechtsradikale Gemütslagen geht und was auch eine direkte Linie von den nationalsozialistischen Gemütslagen der 30er, 40er Jahre bis in die 50er, 60er zählt. War er quasi dann der ideale Ansprechpartner für weitere Grabungen in der Kommunalgeschichte.
Also es gibt niemand besseren als Gernot Grünewald, der sich in solche Themen auch hier vor Ort hineingraben kann und eine intensivste Recherche vorüben kann, weil das ist ja auch, was seine Regiearbeit an allen Häusern, nicht nur in Göttingen, auszeichnet, sich da sehr akribisch mit zu beschäftigen und die Geschichten von damals wieder sichtbar zu machen, um dadurch in eine Diskussion zu kommen, die heute total relevant ist.
Und dann im Bündnis eben mit der Stiftung war klar, wenn überhaupt, findet das hier auf der Probebühne im Güterverkehrszentrum statt, in Nähe der Gleise, der Transportwege, wo die Geschichte nochmal ganz unmittelbar zu sehen und zu spüren ist.
Es ist einfach ein wahnsinniger Zufall, dass unsere Probebühne mitten am Güterbahnhof ist, also im alten Güterbahnhof, und die Gleise daneben verlaufen. Das macht das Ganze noch mehr spürbar, finde ich. Und es bietet sich kein Ort besser an, als es genau hier vor Ort zu machen.
Es gibt dann die Gedenktafel am Bahnhof, aber Frage ist, wie wird die dann wahrgenommen? Oder wie sehr kann ein Theaterszenario nochmal aufmerksam machen auf diese Transitstation, ja, in die Vernichtung?
Aber der Bahnhof ist natürlich viel mehr in der Aufmerksamkeit als unser Güterbahnhof, weil er ein bisschen Abschub vom Schuss ist. Und trotzdem sind es ja wie viel? 200 Meter Luftlinie. Es ist, glaube ich, gut, dass man dort aufmerksam gemacht wird. Und man bekommt ja auch Informationen zu unserem Projekt. Und man wird mit der Geschichte einfach konfrontiert, was, glaube ich, immer der wichtigste Anschluss überhaupt ist, indem wir uns mit diesen Themen beschäftigen.
Es wird ja noch eine ganze Reihe von Bahnhöfen mit dem Hinweis Memo Rails versehen.
Ja, es sind insgesamt 13 mit uns. Ich glaube, es gibt in Meiningen welche, in Hamburg, in Berlin, in Cottbus, in Meppen, in Neumünster. Also überall in Deutschland verteilt, wird quasi darauf aufmerksam gemacht. Was ich einen wahnsinnigen Gewinn finde, weil diese Orte einfach keine Auszeichnung haben oder man kein Bewusstsein dafür kriegt als Menschen in diesen Transitorten, dass es da auch eine Geschichte zu gibt.
Gerne.
Als du gefragt wurdest, ob du dich diesem Projekt in Zusammenhang mit der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, was Bahnhöfe als Erinnerungsorte angeht. Wie bist du da auf Anna Rosenberg gekommen und auf die Idee, das Ganze mit einem Audio-Walk beginnen zu lassen, Form der Annäherung an das Leben einer Frau, die mit dem letzten Transport hier aus Göttingen in den Tod reiste?
Ja, das Theater hat, bevor sie mich gefragt haben, einen Antrag schreiben müssen oder geschrieben für diese Fördergelder, die die EVZ ausgelobt hat sozusagen, und hat da die Familie Rosenberg wie in den Fokus gerückt. Es gibt dieses Gedenkbuch der Stadt Göttingen für alle jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, und die haben es, glaube ich, so quer gelesen, vermute ich mal, und sind dann bei den Rosenbergs hängen geblieben als das Beispiel einer Familie, die wirtschaftlich gut situiert war. Die hatten eine große Weberei, die Göttinger Leinenweberei, mit, glaube ich, über 300 Mitarbeitenden in der Zeit. Es war eine ehemalige Stegemühle. Das Gebäude gibt es auch noch heute hinter dem Kiessee. In dem Sinne jetzt nicht prominent, aber zumindest wie auch die Grevenbergs, die das große Kaufhaus hatten, wo heute C&A ist. Also eine bedeutende Familie. Und das Beispiel stand im Antrag schon drin, die Rosenbergs. Und dann habe ich das erstmal wie adaptiert und dachte, okay, was ist denn das für eine Familie?
Auch viele Angehörige, die viele Angehörige, in Göttingen, genau, lebten.
Genau. Dann habe ich angefangen zu recherchieren über diese Familie, weil ich dachte, bevor ich jetzt sämtliche Biografien aller Göttinger Jüdinnen und Juden durchlese, um die für mich jetzt interessant erscheinendste zu nehmen, gucke ich mal bei den Rosenbergs und fand das dann fast wie so eine Prototypfamilie. Es gibt Anna Rosenberg, um die sich der Audiowalk hauptsächlich dreht, auf deren Spuren 84-jährig deportiert wurde mit dem zweiten Deportation. Die hatte 5 Kinder wiederum, 3 Söhne, die diese Weberei geleitet haben, und 9 Enkel. Und anhand dieser dann eben doch sehr großen Familie kann man, finde ich, oder so war mein erster Eindruck, sehr gut festmachen, welche Wege und Möglichkeiten es gab oder auch nicht gab, in den 30er und beginnenden 40er Jahren in Deutschland als Jude oder Jüdin zu leben. Nämlich frühzeitig das Land zu verlassen, sehr spät gerade noch das Land zu verlassen, nicht mehr das Land verlassen zu können. Oder sind viele zum Beispiel in Großstädte gegangen, nach Hamburg, nach Frankfurt, weil da sozusagen die Anonymität mehr gegeben war, mussten dann aber von da weiter fliehen, nach England, nach Irland, in die USA. In einem Fall tragischerweise wurde das verpasst und da ist die Familie deportiert worden nach Minsk von Hamburg aus, ein Sohn von der Anna Rosenberg. Und das Festmachen in einer Familie fand ich insofern interessant, weil man kann sozusagen sichtbar oder erlebbar machen, hoffentlich, was war möglich, was war unmöglich.
Wie die Form der Entrechtung,
genau, das in Göttingen
Vernichtung exemplarisch exerziert wurde.
Exakt, quasi anhand einer Familie. So. Und dann ist man ganz schnell bei der Recherche, war ich dann an der Entrechtungsgeschichte in Göttingen, so über die 30er Jahre, und habe dann richtig fast körperlich spüren können, dass ich dachte, oh, das ist, ich lebe in der Bühlstraße, das ist einfach genau hier. Alles passiert. Diese Menschen, über die ich gerade hier lese, haben da gelebt, wo ich aus meinem Fenster drauf gucken kann. Und ich weiß es aber gar nicht. Ich sehe, es gibt eine Bühlstraße, es gibt Stolpersteine, Bühlstraße 28, die sehe ich und kenne natürlich die Stolpersteine, aber gehe mit meinen Kindern zum Spielplatz, nämlich auf den Schillerwiesen, und gehe durch die Straßen, wo diese Menschen, über die ich gerade lese, haben da gelebt, wo ich aus meinem Fenster drauf gucken kann. Und ich weiß es aber gar nicht. Ich sehe, es gibt eine Bühlstraße, es gibt Stolpersteine, Bühlstraße 28, die sehe ich und kenne natürlich die Stolpersteine, aber gehe mit meinen Kindern zum Spielplatz, nämlich auf den Schillerwiesen, und gehe durch die Straßen, wo diese Menschen, über die ich gerade lese, in all ihren Entrechtungs- und letzten Endes auch Deportations- und teilweise Vernichtungsgeschichten, wo die gelebt haben. Und damit kriegt auf einmal die Stadt oder die Straßen für mich eine zweite Ebene, einen zweiten Zeitlayer, den ich durch das Wissen um der Geschichte mitlesen kann oder sehen kann.
Historische Gebäude absorbieren die Geschichte ihrer Bewohner. Das legt sich dann wie eine Patina auf das Haus.
Ganz im Grunde dieses Gefühl, ich meine, das haben ja wahrscheinlich viele Menschen, ich lebe eben auch in einem Altbau und ich sitze in einem Zimmer und frage mich immer mal wieder, was war hier eigentlich, wer hat hier gelebt und weiß es einfach nicht. Und dieses Gefühl von, hier war ja schon mal was, hier steckt Geschichte drin, hier steckt Verzweiflung drin, auch Glück, all das, das macht es immer ganz reich, auch ein bisschen unheimlich, wie so eine Geisterebene, die es noch in den Räumen
hier gibt, war was und das war da gewaltsam, brutal.
In dem konkreten Fall
entsorgt
eben, ja,
und genau, vernichtet.
Genau. Die Frage ist grundsätzlich, was war hier eigentlich? Und die Frage hier konkret ist genau, was war hier, was wurde entsorgt und wurde vernichtet? Und deswegen war der Gedanke, die Zuschauer sozusagen nicht in, sagen wir mal, den Raum außerhalb der Wirklichkeit ins Theater zu setzen, gemeinhin schwarz und sozusagen als Kunstraum aufgewertet, das eben nicht zu tun, sondern die Menschen genau dahin zu bringen, um dieses Gefühl zu vermitteln, zu sagen, da, wo du gerade gehst, zuschauender Mensch, ist das passiert, du stehst gerade wieder an dem Platz. Das war quasi die Grundidee, eigentlich genau dieses begreifbar zu machen. Man steht bei dem Audiowalk zum Beispiel im Albani-Platz, der hieß Adolf-Hitler-Platz, was ich nicht wusste. Da haben die Bücher gebrannt, was man wissen kann, weil das Gedenktafel da ist, an der Treppe an der Seite. Aber da drauf zu blicken, und jetzt haben wir versucht, sozusagen in dem Audiowalk einen historischen Soundlayer einzufügen. Also man hört quasi jubelnde Massen, man hört Bücher brennen, guckt auf einen Parkplatz, der erstmal profan da ist, mit irgendwelchen Autos, die da rumstehen. Und dabei eine Überblendung oder eine akustische Überblendung für den Zuschauer soll entstehen, die Historie. Und dann hält man quasi inne, schaut da drauf und jetzt, wie das funktioniert, weiß ich nicht ganz genau, für den, der es zum ersten Mal hört oder die, aber versuchen wir eine Überblendung hinzukriegen. Eigentlich, die Vergangenheit steckt in der Gegenwart wie drin. Sie ist immer noch da, nur nicht mehr sichtbar.
Ja, die kann man aber abrufen.
Also
wenn
genau.
Man sich gedanklich und mental in sie hineinbegibt oder versucht, sich hineinzubegeben. Genau. Das ist ja auch das Initial ganz am Anfang mit den ersten Sätzen. Stell dir vor, wie das war, wie es dieser Frau ergangen sein mag auf dem Weg zum Bahnhof. Und es gibt ja auch dieses Bild von dem Koffer, 50 Kilo. Das ist das ganze Leben, alle Erinnerungen komprimiert jetzt für diese Reise in die Vernichtung. Was steckt da alles drin oder was drängt sich da alles zusammen? Und wenn man diesen Koffer jetzt aufmacht,
genau,
unterwegs, was fällt da alles raus?
Genau, das ist natürlich ein bisschen, das darf ja Theater und sozusagen so doku-fiktionale Herangehensweisen auch. Man weiß sozusagen tatsächlich über diesen, also es gab zwei Deportationen in Göttingen, die zweite war am 21.07.1942, zu der gehörte Anna Rosenberg, da wurden quasi alle Juden über 65, mehr oder weniger die letzten, die es noch gab in Göttingen, wurden damals deportiert. Und diese eben 84-jährige Frau, was schon grotesk an sich ist, musste quasi ihren letzten Wohnort in der Plankstraße 12, da startet der Audiowalk mehr oder weniger, verlassen und, auch das weiß man nicht, zum Bahnhof gehen. Alleine wurde sie abgeholt, das weiß man nicht. So, und wir stellen uns jetzt vor, oder ich habe mir versucht vorzustellen als Autor dieses Textes, wie muss das wohl gewesen sein, da losgehen zu müssen, eben mit genau diesem Koffer das Leben eingepackt zu haben, das Haus zum letzten Mal zu sehen, durch die Straßen zu gehen, wo ihre Kinder und Enkel aufgewachsen und gelebt haben und im Grunde sich permanent verabschieden zu müssen, zum letzten Mal daran vorbeizugehen, sich zu erinnern, wie war das hier 33, als die Bücher gebrannt haben, wie war das hier in der Wehender Straße, die Straße der SA hieß, wie war das da durchzugehen als Jüdin Ende der 30er Jahre, vor Läden zu stehen, wo Boykottposten aufgebaut waren, die ich jetzt im Audiowalk auch wieder höre, wie sie sagen, weitergehen, weitergehen, verboten hier reinzukommen. Und so quasi sukzessive, sehr tief in die Position dieser Anna Rosenberg auch zu geraten. Es gibt so ein Du in dem Text, was sehr prominent ist. Ich stelle mir vor, wie du hier standst. Der Adressierte des Dus ist natürlich, bin auch ich möglicherweise, der das hört. Und dadurch, das ist natürlich unmöglich nachzuvollziehen, wie es ist, deportiert zu werden oder auf dem Weg zur Deportation zu gehen, aber zumindest assoziativ diesen Weg nochmal zu beschreiten.
Und das nicht konkret zu machen. oder realistisch. Das ist wie mit diesem Versuch, den Gang in den Gastkammer filmisch aufzubereiten.
Ja, genau. Und das muss natürlich irgendwie scheitern. Und die Frage ist, vielleicht geht es auch gar nicht, aber der Versuch hier ist zumindest der, zu sagen, kann man über diese Überschreibung, also das wird ja nie klar gemacht, aber ich werde eigentlich zu dieser Anna Rosenberg und später dann zu dem letzten, also wir haben dann auch die Zuschauergröße, das ist ein bisschen das Geheimnis dahinter, 60 Menschen, die den Walk machen können. Die letzte Deportation waren auch 60 Menschen. Man kommt dann später in den Raum, die Probebühne des Theaters, die im ehemaligen Güterbahnhof ist, hinter dem die Schienen sozusagen verlaufen, auf denen die Deportationen stattgefunden haben. Und da sind 60 leere Stühle und 60 Glühbirnen. Das ist quasi das Bühnensetting. Und im Grunde ist das natürlich, man ist stellvertretend für diese Menschen, geht man durch die Stadt. Und stellvertretend für die deportierten Menschen dieser zweiten Deportation setzt man sich auf einen jetzt leeren Stuhl unter eine noch, in dem Fall das leuchtende Glühbirne, und erinnert dann quasi das Geschehene. Und was passiert, wird so ein bisschen beschrieben, wenn es Leute diesen Walk machen im Verlauf der Proben, dass ja nicht nur die historische Überblendung stattfindet, ich höre nochmal Bücher brennen jetzt zum Beispiel, das ist natürlich sehr realistisch erstmal, sondern es finden auch ganz andere Überblendungen statt. Also ich denke über Entrechtung von Juden nach und gehe durch die Stadt und sehe Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel und denke natürlich auch und soll auch denken, das wird im Text ja auch assoziierbar gemacht, welche Menschen werden heute davon betroffen, von Remigrationsfantasien sozusagen, die diese Menschen in diesem Land haben oder mittlerweile hegen. Und das war, glaube ich, eigentlich ein Initialmoment für mich, dieses Projekt ist nicht nur als, lebe in Göttingen und mache ein Projekt über jüdische Deportation in Göttingen. Die Frage, die mich umtreibt, ist eigentlich die Frage der Möglichkeit eines Widers, das mitzudenken. Und ich fand das immer wirklich einen unzulänglichen Vergleich sozusagen und habe aber zum ersten Mal gedacht und wollte es gar nicht denken, aber zum ersten Mal gedacht, okay, aber wer sagt mir, dass diese Häuser, wo ich zum Spielplatz gehe, der Bogen jetzt zu meinen Kindern zurück, dass da nicht, keine Ahnung, in 2 Jahren auch wieder ein Trupp steht von irgendwelchen Leuten, die Steine schmeißen und mit Knüppeln da reingehen. Wer kann mir das versichern, weil die Zeit damals, auch das waren Menschen, auch das waren Göttinger, die sahen so ähnlich aus wie ich, die waren ähnlich gut situiert und auch da war es möglich. Und das fand ich erschreckend, obwohl ich es immer fast abgegriffen fand, diesen Vergleich zu ziehen. Aber ich konnte ihn wie auf einmal plastisch denken, durch diese Recherche des Historischen, die ich in die Gegenwart übertragen habe.
Wie sich da was zusammenbraut.
Ja.
Ich hatte neulich ein Gespräch mit der Frau, die in Osterode die Omas gegen rechts anführt. Da wurden wir angepöbelt. Euch könnte man ja auch verrasen. So, auf der Straße. Die Scham ist vorbei. Und in Anbetracht dessen, was so in den Medien alles kursiert, unabhängig von Nachrichten oder in den sozialen Medien, nimmt das eine Form an, die einfach sehr erinnert an die Phase hier, Ende der 20er, als in Göttingen die Nazis schon stramm standen und hier eine kleine Hochburg errichteten.
Genau, das wissen ja gar nicht alle, ne? Dass es im Grunde eine Nazi-Hochburg war, wo ich heute in einem komplett Antifa-Feld mich hier bewege, wenn ich die Stadt gehe.
Diese Anhängerschaft auch nicht weiter boykottiert wurde, sondern es immer mehr und mehr Zuspruch gab. Die Überfälle, der Boykott von Geschäften, der Ausschluss aus dem öffentlichen Leben.
Ja, genau, das alles, das hoffe ich, dass es funktioniert, ist quasi diese Rücküberblendung, zu sagen, ich gehe durch die Gegenwart, überblende sie quasi mit der Vergangenheit, mit ich stelle mir vor und auch mit akustischen Layern, aber sehe dadurch die Gegenwart auch vielleicht anders, in eben genau dem. Ich sehe Menschen auf der Straße, wo ich denke, die wären damals genau die Menschen gewesen, über die hier gerade erzählt wird letzten Endes.
Was werden da für Ansagen gemacht über die Netzwerke? Oder wie total, sind die? Wie wird da politisch rendiert? Oder wenn jetzt Hakenkreuze in den Schultoiletten schon fast zu guten Ton gehören? Ja.
Exakt, das kommt ja auch im Text vor. Das habe ich auch. Da gab es ein großes Zeitdossier vor ein paar Monaten, die neue rechte Jugend in den Schulen. Was mich dann maximal erschreckt, ist, dass okay, wenn das wieder zu dem Sport wird, ein Hitlergruß zu sagen, weil es verboten ist und das aber geil zu finden sozusagen, dann schwenkt was um bei einer Generation.
Und sich dann verselbstständigt.
Sich die Generation ist aber vielleicht auch zu weit weg. Auch das befragt der Text, sind wir vielleicht zu weit weg von den Zeitzeugen, die mittlerweile natürlich alle gestorben sind, selbst die Kinder langsam sterben, dass das wieder möglich wird, wo ich in meiner eigenen Jugend erlebt habe, das ist ein vollkommenes Tabu, was so internalisiert ist, also außer jetzt bei krassen Neonazis vielleicht, dass das gar nicht passieren kann. Aber jetzt sind die Hakenkreuze auf den Schultoiletten und die Leute lachen es weg. So, und diese Dimension quasi aufzumachen, wir bewegen uns in einer Zeit, die ist natürlich nicht 33 zwingend, aber sie hat gewissermaßen Gefahrenpotenziale, trägt sie in sich.
Also es klingt im aktuellen Kontext alles so vertraut.
Ja, erschreckenderweise ja. Und wenn ich mir dann überlege, das passiert am Anfang der Probe, Anfang Juni, dass der Platz der Bücherverbrennung, wo es ja zum Glück eine Gedenktafel gibt, so, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man später auch Menschen von Heine, die überschmiert, also wo die Tafel überschmiert wird, dann bin ich natürlich, das ist nochmal in der linken Stadt Göttingen, kommt noch dazu, aber da bin ich natürlich vollkommen fassungslos, weil ich denke, wie kann man so geschichtsvergessen sein, sogar an diesem Ort, wo darauf hingewiesen wird, das jetzt zu negieren zu wollen oder keine Ahnung, oder zu beschmieren zu wollen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das macht natürlich deutlich eigentlich, wie notwendig es ist, immer zu dem größeren Kontext des Projektes, zu erinnern, zu sensibilisieren, bewusst zu machen, Menschen quasi auf den Weg zu schicken durch die Stadt und sagen, vergiss es nicht, sondern erinnere dich und setz die Brille auf, dass das hier alles in diesen Straßen passiert ist, unter Menschen, die möglicherweise uns extremst ähnlich waren in vielen Belangen.
Und es kommt denn so, diese Menschen waren ja sichtbar auf dem Weg zum Bahnhof.
Auch das.
Es gab die Passanten, es gab die Leute, die aus dem Fenster gucken. Die gab es auch in den Jahren zuvor, wenn die Kommandos dann die Wohnungen plünderten. Ja. Und die Möbel dann auf der Straße landeten oder wenn Firmenbesitzer enteignet wurden. Das kommt ja bei Anna Rosenberg in ihrer Familie auch vor.
Genau, die verlieren dann irgendwann ihre Weberei, klassischerweise Mitte der 30er Jahre, gibt es quasi in den Organisierungsprozessen, gibt es eine Enteignung und all das, was passiert. Und das hat mich natürlich auch so umgetrieben, weil ich dachte, ich bin ja potenziell der Nachbar, um den es immer wieder geht, der vielleicht damals weggeguckt hat, der vielleicht sogar mitgemacht hat, weil er in der SA-Truppe Göttingen-Ost war oder was auch immer. Das passiert zwischen uns und das genau in diesen Häusern, die da alle so friedlich gerade stehen mit ihren schönen Gärten und den Adretten, Menschen, die da auch so umhergehen, inklusive mir selber natürlich, ein bisschen pädagogisch, wenn man das so sagt, aber eigentlich... Das ist die Hoffnung, sozusagen da zu sensibilisieren und zu sagen, lass uns A, nicht so sicher sein, dass wir so gefeit sind vor all den Dingen, sondern eher hinschauen, überblenden, assoziieren und quasi die Vergangenheit in die Gegenwart rücken, um uns bewahren zu können vor einer Zukunft, die der Vergangenheit gleicht.
Den Prozess, der sich da jetzt ankündigt.
Exakt.
Nicht ohne Grund hat Raoul Hilberg seine Studie über den Holocaust Täter, Opfer, Zuschauer genannt.
Ja, ja, die Zuschauer sind meistens die größte Gruppe. Und eine extrem gefährliche Gruppe.
Was natürlich auch auffällig ist, wenn wir jetzt Anna Rosenberg auf dem Weg zum Bahnhof folgen. Die Frage, die stellt sich immer wieder, aber die wird nie unmittelbar angesprochen. Wie ist es dieser Frau ergangen? Was hat die wohl gedacht? Was ging da durch den Sinn? Wieso hat die das einfach so, in Anführungszeichen, mitgemacht? Wieso hat sie sich nicht versteckt? War die zu alt, zu müde, zu hilflos?
Ja, genau, das wird als Fragen gestellt, weil ich fand sozusagen die Behauptung, das liegt natürlich wie außerhalb meiner Möglichkeiten, die Frage zu stellen, das schon, oder ich stelle mir vor, das kommt vor. Aber das ist natürlich ein Riesenfeld. Ich habe einen ganz langen Briefwechsel gelesen von der Familie, die in der Bühlstraße gelebt haben, wo es die Stolpersteine gibt. Und wo man genau diesen Prozess quasi an, nicht daran zu glauben, bis zuletzt nicht zu glauben, dass das wirklich passiert, teilweise sich dann abzufinden, manche Briefwechsel teilnehmen, was man sich wie nicht mehr vorstellen kann, aber vielleicht aus der Komplexität der Zeit heraus, wir sind ja auch gefangen in unserer Zeit und es passieren unglaubliche Dinge, gerade in der Gegenwart, wo wir uns auch permanent nicht verhalten, wo wir weggucken, wo wir abwarten, hoffen, nicht daran glauben können, dass die AfD irgendwie
aber auf einmal im September Land regiert.
Das so mitzudenken und zu sagen, das Zuschauen oder auch das Wegschauen des Zuschauenden ist ja extrem einfach natürlich und sicher zu sein, dass man selber hinschauen würde, rausgehen würde, sagen würde, stopp, würde sich, nein, also wenn ich mir vorstelle, würde ich mich dem entgegenstellen, stehen 20 SA-Leute wären es früher gewesen, heute hieß es anders, mit Knüppeln und die würden schreien, würde ich sagen, oh bitte meine Nachbarn, auf keinen Fall, ich stehe hier allein mit meinem Besenstiel und verteidige die, wahrscheinlich ja auch nicht. Und dann gibt es quasi eine Übermacht des Faktischen und des Gewaltsamen, die ich mir immer sehr gut vorstellen konnte, nochmal in die Historie recherchierend reinzugehen.
Was auch noch für rechtsgültig erklärt wird.
Da das kommt ja dann dazu natürlich.
Ganz brutal. Dass du, wenn du Menschenwürde oder Menschenrecht verteidigst, auf der Anklagebank sitzt.
Und es gibt nochmal eins zurück zu diesem psychologischen Mechanismus, das wird schon nicht so schlimm werden. Es gibt einen Enkel von Anna Rosenberg, Heinz Rosenberg, der hat ein Buch veröffentlicht im Steidl Verlag, Jahre des Schreckens. Und der ist, vorhin kurz erwähnt, aus Hamburg mit seiner Familie, war Kind dann noch oder sehr jung, nach Minsk deportiert worden, in einer absurden Odyssee durch 12 Lager nach Bergen-Belsen gekommen, hat überlebt. Und der berichtet eben davon, da gibt es ein Interview, was wir dann auch als zweiten Teil des Abends quasi einspielen, wo man den Weg dann vom Bahnhof, wo er deportiert wurde, in dem Fall war es Hamburg dann, wie so nachverfolgt bis zu seiner Rettung. Und der sagt zum Beispiel, das darauf ich hinaus, die Stimmung im Zug war gut. Die Leute dachten, wir fahren es zur Arbeit, wenn der Krieg vorbei ist, kommen wir zurück. Also bis dahin, der Leiter der jüdischen Gemeinde in Hamburg, und zwar jetzt Hamburg, hat gesagt, macht euch keine Sorgen, die SS hat mir versprochen, euch passiert nichts, wir haben hier Spitzhacken alles eingeladen hinten in dem Wagen, ihr fahrt da jetzt hin, arbeitet da eine Weile, da müsste eine Stadt wieder aufgebaut werden in Minsk oder irgendwie sowas und dann kommt ihr zurück. Und dass die Leute sogar da noch im Zug sitzen, daran geglaubt haben, also jetzt Stimmung war gut, ist vielleicht von ihm fast zynisch, aber er sagt, beschreibt es genauso mit den Worten, die Stimmung war gut, davon ausgehen, wir fahren jetzt hier einen Arbeitseinsatz. Das wird jetzt nicht eine lustige Zeit, aber es wird zumindest eine Zeit, die wird auch vorbeigehen, neben vielen Zeiten, die wir jetzt schon erlitten mussten oder Dingen, die ja auch genauso vorbeigehen werden. Und dann ist das ein Schutzmechanismus der Menschen, das will ich gar nicht beurteilen, weil er sagte immer wieder, man konnte das nicht denken, dass man vernichtet wird. Das ist wie außerhalb des Denkens gewesen. In der Dimension gab es ja auch kein Beispiel, industrielle Vernichtung in dem Ausmaß. Und das kann man sich heute nicht vorstellen, retrospektiv. Wie kann man denn mit dem gepackten Koffer, eben was du meintest, an einem Prospekt da hingehen, freiwillig?
Auch mit den Erfahrungen der Jahre zuvor.
Ja, selbst dann nicht. Also weil diese letzte
Konsequenz... Dass das jetzt plötzlich alles friedlich weitergeht.
Eben, und aber erstaunlicherweise, dass man dieses Schritt für Schritt die Entrechtung, den Stern dann irgendwann tragen muss, nicht mehr in Geschäfte gehen zu müssen. 1000 absurde Bestimmungen, die es gab. Und aber trotzdem wahrscheinlich diesen letzten Moment nicht denken zu können, dass man dahin gefahren wird, in eine Gaskammer kommt, man weiß nicht genau, wie sie gestorben ist. Jetzt gibt es einen Totenschein in Theresien, sondern Altersschwäche, was natürlich eine...
Wurde kolportiert.
Genau, wurde kolportiert. Totenschein gibt es, aber das weiß man nicht ganz genau. Aber zumindest das ist wahrscheinlich, wenn das noch nie historisch stattgefunden hat, die Gaskammer als solche, ist das wie menschlich wahrscheinlich nicht vorstellbar, dass Menschen so sein können zueinander. Und in dem Moment, wo man es erlebt, ist es aber zu spät, um quasi rückwirkend anders gehandelt zu haben. Und natürlich ein paar haben es vielleicht geahnt, haben versucht wegzukommen, haben es auch geschafft rechtzeitig, auch aus ihrer Familie. Und einige Gutgläubige oder vielleicht auch das Alter spielt natürlich eine Rolle. Die ganze Familie war weg, sie war die Letzte. Ihre 5 Kinder waren weg, die 9 Enkel waren weg und sie ist wie verblieben hier. Und die Frage, die wir auch stellen im Text oder ich stelle, ist, warum hast du das gemacht? Warum haben deine Söhne dich nicht mitgenommen eigentlich? Ja. Aber sie hat es nicht gemacht, weil ich bin alt, die werden mich nicht mehr holen, 84, aber haben sie eben doch. Und waren quasi erbarmungslos in ihrer Konsequenz, alle.
Und dann mal eine Geschichte auf den einzelnen Stationen. Was hat das alles mit dir gemacht, was jetzt aus der Zeit beschrieben wird? Ja, wie ist es dir dabei ergangen, sich da wieder hineinzuversetzen in diese Frau? Das irgendwie alles aushalten und schultern zu müssen. Und sei es im Rückzug in ihrer Wohnung. Ab und zu ist die auch vor die Tür gegangen und hat ihre SA-Nachbarn. Ja. Gesehen.
Und trotzdem bleibt das natürlich, und das muss man sich auch klar machen, bleibt das eine Erfahrung, die wir vermutlich, ich sage jetzt wir quasi als Deutsche, so nicht machen werden. Die kann ich jetzt, wenn ich da durch die Stadt gehe, projizieren auf Menschen, die sichtbar einen anderen Herkunftshintergrund haben. Und weiß trotzdem, ich bleibe als Deutscher hier lebend, wahrscheinlich egal welche Regierung hier hoffentlich niemals regieren möge, bleibe ich in der privilegierten Position eines Deutschen. Und die Opfer, die potenziellen Opfer sind immer noch die anderen, wie es damals auch die anderen waren. Und jetzt sind es halt andere.
So ja, jetzt werden halt andere Feindbilder herbeizitiert.
Ja.
Wie so ein Punching Bull.
Um das eigene zu stabilisieren, braucht es quasi die anderen, die dann gerne abgewertet werden, um sich selbst zu heben. Und das ist wie so ein Mechanismus, der ist natürlich fatal. In vielen Gesellschaften, in vielen Zeiten passieren unfassbar grausame Dinge aus diesem, die anderen, die müssen weg, die gehören nicht dazu.
Die Frage wird ja auch gestellt. Sind wir das nicht alle auch, diejenigen, die zerstören, vernichten, attackieren?
Ja, aber natürlich, ich meine, das kam mir dann selbst nochmal beim Wiederlesen des Textes, das ist auch zu abgegriffen.
Wenn der Kontext entsprechend ist und einladend.
Ja, genau, aber eben die anderen, die Täter, die SS, der Hitler sozusagen, ist auch der andere. Das heißt, die deutsche Nachkriegsbevölkerung hat sich ja unglaublich schnell, das wissen wir alle, auf die Position gestellt, sagen, das waren ja nicht wir, das waren die anderen. Und die anderen gibt es aber in dem Fall gar nicht, weil die anderen waren wir selber und sind wir auch heute selber und lassen eben Dinge zu als Gesellschaft.
Nun, wieder Hilberg, Zuschauer sind quasi auch Mittäter. Einfach durch die Tatsache, dass sie nichts weiter als zuschauen und das alles registrieren und nicht dagegen opponieren. Ja.
Genau, und auch wir würden uns natürlich jetzt ein bisschen erstmal fern, aber wir schreiben uns ja auch Geschichten. Warum haben wir Srebrenica, Ruanda, warum lassen wir Gaza gerade zu? Da leben das Wissen, sogar medial unfassbar viel mehr wissend, als es sozusagen damals der Fall sein konnte, aufgrund von medialen Möglichkeiten. Und schreiben uns jetzt auch schon natürlich, ich mir auch Entschuldigungsgeschichten. Warum verhalte ich mich nicht mehr, als ich tue? Warum geht das gerade nicht? Warum muss ich mich um meine Kinder kümmern? Warum muss ich mich um meinen Beruf kümmern? Ja. Und das kann natürlich hoffentlich auch Mechanismen offenkundig machen, zu sagen, nee, natürlich sind wir nicht gefeit davor. Natürlich sind wir Menschen und Menschen haben Potenziale in sich, die sind ganz toll und Menschen haben auch Potenziale in sich, die sind ganz destruktiv, furchtbar und zerstörend. Und auf die müssen wir aufpassen, wie in uns selbst. Und die versuchen, weiß ich nicht, zu kanalisieren oder irgendwie damit umzugehen, damit genau diese Dinge eben nicht passieren, die Menschen möglich sind und nicht mehr nicht möglich sind, ist, glaube ich, fest, weil sie einmal geschehen sind. Das dachte man ja auch lange nach Auschwitz, das wird nie wieder, das kann gar nicht mehr passieren.
Das setzt sich in allen möglichen Variationen fort.
Exakt.
Nicht die in dieser Form der industriellen Menschenmassen.
Ja, das mag sein, aber der Grundmechanismus der Ausgrenzung, der Diskriminierung, des Rassismus und auch letzten Endes der Deportationsfantasien der AfD sind ja zumindest ein großer erster Schritt. Ich glaube jetzt persönlich nicht, dass die von Gaskammern träumen letzten Endes, aber bis dahin ist einiges denkbar.
Aber das Menschenbild ist da.
Genau, und darauf basiert es ja quasi. Und da ist der Mensch wahrscheinlich anfällig, eben den anderen, die anderen auszugrenzen, zu diskriminieren, aus irgendeinem, weiß ich auch nicht, Bedürfnis heraus, das Individuum, das Ich zu stärken.
Wann oder wie hat sich diese Idee dann fortgesetzt, an diesen Audio-Walk ein Szenario über die Zeit der Zwangsarbeiterinnen hier in Göttingen und deren Lebensumstände anzuknüpfen und diese Zumutung bis hin zur Vernichtung und Entrechtung sich quasi an den letzten Transport anschließen. Markiert der 42 Sommer auch so eine Zensur.
Das ist der Stücktitel, das Jahr quasi, wo beides stattgefunden hat. Die Deportationen sind beide 42 geschehen aus Göttingen, die beiden großen Deportationen, die es gab. Und sehr viele Zwangsarbeiten sind ab Beginn 42 sind gekommen. Ich war da selber sehr skeptisch sehr lange, ob man das machen sollte, weil ich dachte, das Thema jüdische Entrechtung und Deportation, und man geht durch die Stadt mit dieser Brille quasi, ist schon nicht wenig, sozusagen, was man den Zuschauern zumutet, was da passiert ist in dieser Stadt unter anderem. Und der Antrag, nochmal darauf zurückzukommen, war von Anfang an so ausgelegt, dass es eigentlich darum ging, naja, es gibt Schienen. Schienen sind ja auch eine Metapher sozusagen für abfahrende Züge und ankommende Züge. Und es gibt wie diese zwei Bewegungen. Es werden quasi Menschen ausgegrenzt und deportiert aus dieser Stadt. Jüdinnen und Juden sind in Roma dann auch. Das ist jetzt hier nicht so teil. Und es kommen aber auch wieder welche hier.
Der umgekehrte Weg der Deportierung.
Es kommen auch Menschen an. Was ja, wenn man das jetzt ein bisschen fast zynisch betrachtet, ein absurder Austauschprozess ist. Es gab eine Judenkolonne in Göttingen, die sozusagen so Erdarbeiten machen mussten von den Juden, die noch da waren am Schluss. Die wurde quasi aufgelöst und deportiert. Und das war so ein, weiß ich auch nicht, was, ein Bauunternehmer, der gesagt hat, Moment mal, die ganzen Juden sind weg, ich brauche neue Arbeitskräfte. Und dann kamen Zwangsarbeitende aus dem Osten her, um die Juden, die nach Osten gerade transportiert wurden, zu ersetzen. Und es gibt natürlich Zwangsarbeiten aus ganz vielen europäischen Ländern. Und wir haben uns jetzt quasi auf Osteuropa und auf die ukrainische Zwangsarbeiterin der Firma Schneeweiß, eine Großwäscherei in Göttingen, fokussiert, weil ich dachte, da ist ja der Austausch nochmal sichtbarer. Genau die Schienen, die quasi in die eine Richtung führen, in die Vernichtungslager, die ja alle dann doch einigermaßen versteckt versucht wurden, im Osten zu etablieren. Und von da kommen Menschen wieder, wie ein Austauschprozess, furchtbares Wort mittlerweile schon geworden, da kommen Menschen und füllen quasi die Lücke auf, wenn man es jetzt als metaphorisches, theatrales Bild sieht. Und das hat mir logisch da eingeleuchtet, obwohl quasi die Frage ist, das nicht zu viel, fast einen Doppelabend zu machen. Man könnte über beide Themen natürlich einen eigenen Abend machen im Theater und hätte genug Material dafür. Das quasi in ein großes Bild zu setzen und sagen, man geht bis zu den Schienen, auf den Spuren von Anna Rosenberg hin, man fährt quasi imaginiert mit dem Enkel Heinz Rosenberg nach Minsk, quasi nach Osten, kehrt dann in seinem Fall glücklicherweise wieder zurück und überlebt. Und geht jetzt irgendwie in die Perspektive der Menschen, die hier aber ankommen. Im Grunde ist der Kombinationspunkt Schiene, Fahren und Ankommen, der Kombinationspunkt Bahnhof, wo die Menschen zum letzten Mal Göttingen gesehen haben und zum ersten Mal Göttingen gesehen haben, ist natürlich eigentlich ein klares Bild dafür. Und das Jahr 42 kommt nochmal dazu, wo das jetzt in der Koexidenz, in dem Austauschprozess, wenn man den jetzt mal kurz zynisch benennen darf, passiert ist. Und Göttingen ist natürlich auch genau dieses Moment. Die Göttinger und Göttingerinnen haben zugelassen, dass, wie du vorhin gesagt hast, Deportationen geschehen sind. Wir haben aus dem Fenster geguckt, es ist durch die Stadt, die erste Deportation. Da gibt es Belege, sind 80 Menschen mit Bollerwagen im Koffer in die Stadt gegangen, vor aller Augen, die Goetheallee entlang Richtung Bahnhof, gibt es Zeitzeugenberichte. Und dann kommen sozusagen Zwangsarbeiter in diese Stadt, die in Haushalten leben, die man sich aussuchen darf. Göttinger Hausfrauen, aus dem Ostviertel und anderswo, gehen dahin zum Schützenplatz, wo das große Hauptlager war, und sagen, du kommst mit für einen Sonntag und machst hier meine Dielen schön sauber oder betreust meine Kinder. Und das muss man ja erstmal machen. Das kann man ja auch nicht machen. Also es gibt bei der Industrie natürlich vielleicht andere Zwänge, ich will das nicht rechtfertigen. Aber ich fand das Bild, wie ich es mal einmal sage, der Göttinger Hausfrau, die sagt, ach nö, jetzt selber die Dielen, das möchte ich mal nicht machen. Aber da hole ich mir mal ein Mädchen aus der Ukraine, die arbeitet 6 Tage in irgendeiner Fabrik. Und am siebten Tag, dem freien Tag, steht die aber auch mir zur Verfügung als deutsche Hausfrau, die ich mir das Recht hier durch mein Deutschsein quasi erworben habe qua Geburt, die auszubeuten und die quasi auf Knien vor mir langrutschen zu lassen. Das ist ja ein freiwilliger, also eine Entscheidung, das zu tun. Das müsste man nicht machen. Und das ist aber geschehen. Sicherlich nicht von allen, wie immer, aber von einigen. Und auch wahrscheinlich gerne angenommen als Möglichkeit. Und da kommt wieder die Stadtbevölkerung, über die wir schon ein paar Mal gesprochen haben, kommt letzten Endes ins Spiel, zu sagen, das zuzulassen. Und auch die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, da gibt es ziemlich komplexe Unterschiede, aber die polnischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter hatten ein P auf der Brust, analog zum Judenstern.
Markiert
Ostarbeiter
alle.
Hatten Ost. Ja, die Westarbeiter waren ein bisschen anders. Die waren nicht markiert, die durften auch ins Kino gehen und ins Theater. Dann Arier. Und hatten sozusagen, auch da gab es eine extreme rassische Klassifizierung bei den Zwangsarbeitern. Aber eben die Ostarbeiter auf jeden Fall, inklusive in den Polen, sind auch morgens in die Stadt gegangen. Die wurden bewaffnet vom Schützenplatz. Also es gab auch Lager auf Betriebsgeländen, wie bei uns bei Schneeweiß gab es ein eigenes Lager. Aber es gab quasi 1000 Menschen am Schützenplatz, ist ja auch keine kleine, so wie die in Baracken in Stacheldraht gelebt haben und die sichtbar durch die Stadt morgens zu ihren Einsatzorten bei Sartorius und anderswo hin quasi begleitet wurden und am Abend wieder zurück. Das heißt, die nicht zu sehen war unmöglich. Die haben gebettelt in der Stadt, die hatten einfach Freigang, so für ein paar Stunden, waren ausgemergelt sichtbarerweise, haben gebettelt. Und die Göttinger Bevölkerung hat ihnen teilweise auch was gegeben. Auch das gab es natürlich, aber teilweise auch gesagt, hier betteln so Leute, das nervt aber auch ein bisschen, können die mal bitte entfernt werden, diese bettelnden Zwangsarbeiterinnen. Und das heißt, der Standpunkt, den kann man ja auch daran, das ist ja eine große Frage, was haben die Deutschen gewusst, ist quasi, wenn du das jetzt mikrokosmisch an einer Stadt festmachst und an diesen beiden Geschichten, kann man sagen, natürlich hat man das gewusst. Nicht alle haben diesen Gang der Juden zugeguckt, aber viele, die da gewohnt haben, und alle haben die Zwangsarbeiten also gesehen.
Dem Wissen um das, was bei der Deportation passiert oder wo die hinführt, dem konnte man sich ja quasi entziehen, so von wegen nicht gewusst. Mhm. Was dann in den KZs an physischer und psychischer Entmenschlichung und Vernichtung stattfand, kommt jetzt in anderer Form. Das sind ja dann Vorstufen.
Ne? Ja, und interessanterweise.
Ermordung und Vernichtung in der Art der Ausbeutung, der Hungerlöhne, der Kasernierung und der Schinderei und was in den Unternehmen los war, wurde auch hinreichend dokumentiert.
Sagt so, und das fand ich auch nochmal irgendwie erstaunlich, die Zwangsarbeit, das war mir vorher nicht so klar, dass am wenigsten versteckte Verbrechen der Nazis waren, weil man quasi auf dieses grundrassistische Narrativ so aufbauen konnte, dass quasi der Ostarbeiter, die Ostarbeiterin an sich entmenschlicht war von Anfang an. Das war quasi der Konsens, sagen wir, der Gesellschaft. Das musste man nicht verstecken. Das Lager war wie okay hinterm Stacheldraht. Ja, ja. Die ausgemergelten Menschen, die zu den Fabriken, natürlich mussten die für uns arbeiten. Natürlich müssen die Rüstungsproduktion aufrechterhalten. Wir führen ja einen gerechten Krieg sozusagen für die gerechte Sache, immer aus der verbrämten Logik von damals gesprochen. Und das, was ja anders bei Euthanasie sozusagen sogar irgendwann gestoppt wurde, weil selbst Hitler dann dachte, okay, das kriege ich nicht durch bei der Bevölkerung oder so, was ausgelagert wurde in Osten, die Vernichtungslager, die hätte man nicht in dem Maße, würde ich mal behaupten, auf niedersächsischen Feldern hier kurz errichten können, außer von Göttingen, aber die Zwangsarbeit eben ja. Die wurde sozusagen nie von allen, so ist es ja immer, so ist es ja nie, aber von einem Großteil der Bevölkerung gebilligt, mitgetragen oder sogar befürwortet.
Was da gab es Konsens.
Die Hausfrauen angeht, die ich vorhin so ein bisschen so rausgestellt habe. Und das sind genau diese Anfangsstufen, zu sagen, das Lager ist okay, der Stacheldraht ist okay, der Hunger ist auch okay. Die Arbeitskraft wird quasi ausgebeutet von diesen ja eh nicht als Menschen zu betrachtenden Wesen, die da jetzt aus dem Osten mal kurz oft mit den Zügen gekommen sind nach Göttingen. Und das zeigt natürlich eine Mentalität und ein Denken und wie weit eine Ideologie eingesickert ist durch die Zeit, durch die Nazis sozusagen massiv verstärkt, aber auch an sich schon da war natürlich als Grundnarration, die ja das auch wieder ahnbar macht, jetzt wieder aufs Heute gespiegelt zu sagen, wie weit wir vielleicht relativ schnell und einfach ein Gros der deutschen Bevölkerung oder auch anderer Bevölkerung in anderen Ländern bereit, Dinge mitzutragen oder sogar gut zu heißen.
Ja, bestimmte Formen, das einfach abnickt, ohne jetzt über die Dimensionen dessen, was das bedeutet.
Exakt, und wir haben dann versucht, auch die Zwangsarbeit wiederum auch auf heute rückzuprojizieren und zu sagen, es gibt natürlich auch Zwangsarbeitsstrukturen in der Gegenwart weiter, wo wir auch weggucken. Es gab einen großen Artikel über so Lieferando, über Subunternehmer von Lieferando in Berlin. Und wo man da gruselt es einen, denkt man, okay, wir haben mit falschen Versprechungen, es gibt so richtig Zwangsarbeit heute, also es gibt so Kriterien, wo man das festmachen kann, was ist Zwangsarbeit genau. Und nicht nur Ausbeutung, was es ja eh vielfach gibt, aber man unter falschen Versprechungen ins Land gelockt, Pässe abgenommen, Handys abgenommen, eingefärcht in irgendwelchen Wohnungen zu sechs in einem Zimmer liegen, morgens zur Arbeit abgeholt. In der Raumpflege gibt es das, es gibt es quasi bei den Lieferdiensten, es gibt es in der Altenpflege, dass da keine Arbeitsverträge richtig herrschen, ne? Menschen aus Polen ganz oft kommen, die Leute hier in die Demenzkranken fliegen. Und das haben wir versucht, jetzt zumindest immer wieder kurz assoziativ einzuflechten in den Abend. Da sind wir ja auch bereit, nicht genau zu fragen, wenn ich jetzt Lieferando meine App aufmache, wer kommt da eigentlich? Und frage ich den Menschen, was seine Bedingungen sind, was sein Stundenlohn ist, was sein Arbeitsvertrag ist? Oder lasse ich es und freue mich nur, dass ich kurz hier meine Pizza oder was auch immer oder das asiatische Gericht kriege, um eigentlich auch da deutlich zu machen, die Möglichkeit des Nicht-Hinschauens oder des Wegschauens ist unglaublich leicht in unserer Gegenwart, auch vor unserer Tür. Und das heißt, eigentlich immer in beiden Teilen, das ist nun mal vielleicht die Klammer so zu vermeiden, zu sagen, wie war das möglich, dass die das gemacht haben, sondern eher zu fragen, wie ist das möglich, dass wir weiterhin zulassen oder ist das möglich, dass wir sie auch selbst in diesen Dimensionen bereit sind zuzulassen, wenn, was hoffentlich nie geschehen möge, sich Dinge verändern politisch, wo andere also Dinge wieder möglich
sind. Aber die verschwinden quasi nicht von der Weltfläche.
Nee, die verschwinden nicht, die bleiben da und die schlummern in uns und die sind ja Gegenwart, permanente Gegenwart. Unsere eigenen Ausschließungen und Diskriminierungsdinge, die passieren ja unbewusst auch ganz oft. Das ist ja nicht, dass wir jetzt alle bösartige, rassistische Menschen sind, aber das ist ja wie in unserem blinden Flecken-Arsenal, würde ich sagen. Also ich sage jetzt mal unser, aber ich schließe mich da total mit ein, unterschiedlich stark sicherlich gewichtet, aber passiert das eben tagtäglich. Und das kann man eben an Zwangsarbeit insofern festmachen, weil wir sowieso globalisierungsmäßig gesehen ja unfassbare Zustände zulassen und immer wieder das neueste iPhone trotzdem kaufen, obwohl wir es wissen. Also allein diese psychische Beeinträchtigung, das möglich zu machen, uns konsumieren zu verhalten und gleichzeitig zu wissen, im Grunde, das kann man ja nicht wissen, welche Ausbeutungsstrukturen dahinter stecken. Und da ist es sozusagen erstmal wegglobalisiert, wenn man mal sagen, aber eben, das zeigt die Zwangsarbeit in Deutschland, die Ausbildungsverhältnisse, Aber es ist eben noch nicht mal nur im Kongo, wo die Kinder des Coltan aus der Erde rauskrallen sozusagen, sondern es ist vor unserer Haustür. Ich gucke den Lieferdienst an und er fährt früh mit seinem Fahrrad durch. Und das ist ja nicht alles Zwangsarbeit und auch nicht alles krasseste Ausbeutung, aber es sind Strukturen, die in solche Richtungen gehen und teilweise das sind. Und die finden jetzt statt. Und ich bediene mich ihrer als hier lebender Mensch.
Und du musst jeder, stell dir vor, oder ja. Ich stell mir vor, sich das zumuten und gucken, was er da an sich ranlässt.
Ja, und ich glaube deswegen, weil das ja eigentlich deine Frage war, ist diese gewissermaßen, also ich hoffe in einem guten und produktiven Sinne, die Zumutung dieses Abends, zu sagen, man geht eine Stunde durch die Stadt auf den Spuren einer Jüdin, die deportiert wurde und hat dann noch eine weitere Stunde Theater in der Probebühne mit vier Schauspielerinnen des Ensembles, wo es um Zwangsarbeit geht, ist natürlich eine Zumutung, die aber was mit der Zumutung der Umstände zu tun hat, die da stattgefunden haben. Und auch fast mit der Dimension unserer menschlichen Möglichkeiten im grausamen Sinne betrachtet und gehört in gewisser Weise zusammen. Hier werden Leute ausgegrenzt und weggeschickt, aber hier werden auch Leute geholt, wie uns Arbeitsmigranten ja auch holen und sozusagen vollkommen prekär beschäftigen.
Weiterhin ausgegrenzt.
Die weiterhin ausgegrenzt werden oder die irgendwo am Rande der Gesellschaft leben, ne? Und dann mit dem Auto hingebracht werden in die Innenstädte, um da dann für uns arbeiten zu können, am Abend aber schön wieder weg. Man regt sich über Katar dann auf, ne, wie die Stadien gebaut werden. Das ist vielleicht noch drei Stufen schlimmer, mag sein. Aber sozusagen strukturell passieren die Dinge auch im Jetzt und Hier. Und das auszuhalten als Zuschauer, das quasi zuzulassen, hoffentlich an sich dran zu lassen. Und dann, auch das klingt ein bisschen didaktisch, wenn ich das sage, aber dann mit anderen Augen durch diese Stadt zu gehen und anders vor C und A zu stehen und zu sagen, ah, da war das Kaufhaus Ludwig Grevenberg, steht aber nirgendwo, da liegen Stolpersteine, weil ich kann die gar nicht einordnen, weil ich gar nicht weiß, was die Familie war. Und jetzt kenne ich sie sozusagen und kann Anna Rosenberg, die hat einen Stolperstein vor C und A. Wenn das passieren würde, dass man nie wieder an C&A vorbeigehen kann, ohne das mitzudenken, oder nie wieder am Albani-Platz stehen kann, ohne nochmal fettes, also jetzt sehr groß, das Geräusch der brennenden Bücher zu hören, weil man hoffentlich eine Erfahrung gemacht hat über diesen Walk, dann würde sich quasi Stadt überschrieben haben, durch Theater in diesem Fall, durch diesen Walk. Und wenn man dann die Zwangsarbeit quasi auch noch mitdenkt, die in dieser Stadt geschehen ist und die zugelassen wurde und die weiterhin zugelassen wird, wieder die Gegenwart, ist man vielleicht, das ist eine kühne Hoffnung, immer anders sensibilisiert, auf Strukturen, auf unser eigenes Verhalten oder Nichtverhalten. Und wenn das passieren würde, dann wäre das Ziel erreicht, sozusagen, dass man die Vergangenheit erinnert, was eh schon wichtig genug ist, aber auch als Vehikel benutzt, um Gegenwart anders zu betrachten und Zukunft vielleicht anders zu gestalten oder Zukunften zu verhindern, die wir bitte nicht zulassen wollen.
Und diese Zwischen- und Untertöne in der alltäglichen Wahrnehmung, die auch wirklich als Alarmsignale zu begreifen.
Ja, total. Und man muss es ja vielleicht nicht alles gleich sagen, jetzt, da kommen die neuen Nazis und die werden morgen eine Diktatur errichten. Aber die kleinen, subtilen Zeichen, die eben genau die Jüdinnen und Juden sehr lange fatalerweise ignoriert haben, vielleicht sogar verständlicherweise, weil man natürlich das nicht wahrhaben will, dass das so ist und die Dimension kriegt. Und das wäre auch eine historische Erfahrung, wo man sagt, lass uns bitte, bitte, bitte diesmal genauer hingucken, schneller eingreifen, stärker dagegen gehen, was ja tollerweise auch immer wieder passiert ist, mit diesen Riesendemos und so nach Potsdam, um als Zivilgesellschaft zu sagen, wir tragen Verantwortung für unsere Zeit, alle miteinander und wir gestalten das. Es sind nicht die anderen, sondern wir machen das. Und das Zuschauen ist ein aktives Sein und eine Entscheidung, die man auch lassen kann.
Stell dir auch das Nicht-Vorstellbare vor, als Konsequenz dessen,
ja,
was du gerade wahrnimmst.
Genau. Das will man natürlich nicht tun, weil das ist unangenehm und das tut auch ein bisschen weh und das ist auch eine Zumutung, natürlich in allem quasi diese Dimension mitzudenken oder mitdenken zu wollen. Aber ich glaube, sie ist wichtig, auch da reinzugehen im alltäglichen Sein, auch wenn es unangenehm ist, weil es sensibilisiert. Und das Nicht-Tun, habe ich schon gesagt, ist immer die leichtere Option. Und das sieht man auch historisch, dass es immer die leichtere Option war und von vielen natürlich ergriffen wurde. Auch sogar verständlich, das Müdesein am Abend, nicht mehr weiter sich mit Nachrichten beschäftigen oder mit Dingen. Aber genau dieses Verhalten oder dieses Nicht-Verhalten ist ein Zulassen von Dingen, die dann sehr fatal werden könnten, wenn man nicht aufpasst.
Wobei, wenn man den Schmerz zulässt oder die Zumutung, dass das, was man hört und sieht, auch wehtut, dann folgt daraus auch eine Reaktion.
Das glaube ich fest.
Sozusagen. Und da haben wir jetzt, ja. Also, ja. Das tut weh. Das ist ein Anlass, zu sagen, nee.
Genau,
es ist diese eigentlich. Diese Form von Schmerz will ich nicht.
Das ist kein Masochismus, wenn man das als Lungenmittel, sondern es ist eigentlich ein Empowerment. Zu sagen, weil genau das weh tut, diese Erfahrung, die ich jetzt hier mache im Theater oder das nicht aushalten, was ist da möglich gewesen damals? Auch das wieder die Hoffnung des Regisseurs dieses Projektes. Soll es mich selber empowern, zu sagen, genau das will ich nicht, genau das wollen hoffentlich die meisten von uns nach wie vor nicht. Und lass uns daraus, aus der historischen Vorerfahrung, die fatalst genug war, die Kraft schöpfen, sozusagen dagegen anzugehen. Und das ist natürlich, muss man jetzt ja gar nicht sagen, angesichts der Dinge, die jetzt auch im September wahltechnisch geschehen werden und weiterhin so nötig wie seit 80 Jahren im Grunde nicht mehr. Und das sind wir, die jetzt gerade leben. Das kann man nicht ausdelegieren auf die eigenen Kinder, sondern das ist unsere Verantwortung.
Danke fürs Gespräch und auf gutes Gelingen.
Dankeschön.